So, okay. Na gut. Hi Chris.
Hi Seraphin.
Heute Netzpolitik.org Podcast und du hast eine ganz bestimmte Frage mitgebracht. Worum geht's denn heute?
Ja, es geht diesmal um ein Experiment. Sag mal, hast du dir schon mal von einer Online-Plattform die Daten geben lassen, die über dich gespeichert hat? Hast du das mal ausprobiert?
Ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, einmal bei Google und auch bei Facebook damals, ursprünglich, also mittlerweile schon ein paar Jahre her, als Max Schrems das so ein bisschen gestartet hat, dass man bei Facebook per Gesetz die Daten anfragt. Das hat dann damals zumindest noch eine ganze Weile gedauert. Mittlerweile geht das ja oft ein bisschen schneller, dass man einfach so klickt. Hier, ich hätte gerne alle meine Daten, Google, und Google schickt einem dann ein paar Tage später so ein Paket. Das Problem war bei mir dann immer, als ich das gemacht habe, dass man dann so richtig, richtig viele Daten hat, die so in Form von Excel-Listen oder CSV-Dateien dann irgendwie bei einem rumliegen. Bei Facebook hat man dann noch Ordner mit Fotos und so weiter, mit Infos zu teilweise jedem einzelnen Klick. Das ist zwar immer so ein bisschen erschreckend, aber einfach weil es so viele Daten sind, rauslesen konnte ich dabei nie so richtig was. Hast du das mal gemacht?
Nein, ich habe meine eigenen Daten tatsächlich noch nie angefordert. Also das geht ja seit 2018, dass man das eben auf dieses Recht auf Auskunft hat innerhalb der EU. Habe das aber selber nie gemacht. Finde es aber umso spannender, wenn andere Leute das tun und was dann dabei herauskommt. Und ja, es scheint ja tatsächlich recht kompliziert zu sein, wenn man dann zwar ja eigentlich alles ganz genau vor sich hat, eben wie das Gesetz dann vorschreibt, aber es ist gar nicht so leicht, daraus überhaupt ein Muster zu erkennen oder wirklich erkennen, was da drin steht. Und wir schauen uns in dieser Folge mal ein Projekt an, das versucht, diese Daten ja besser greifbar zu machen.
Willkommen zum Podcast von Netzpolitik.org. Heute, welche Geschichte erzählen mehrere Jahre an Google-Suchen über eine Person? Chris spricht mit den MacherInnen eines neuen Kunstprojekts.
Ganz am Anfang steht eigentlich ein Versprechen. Du gibst uns deine Daten und wir sagen dir, wer du wirklich bist.
Wir haben ein Experiment gemacht.
Ist es möglich, allein anhand persönlicher Online-Daten
das Leben eines Menschen zu rekonstruieren?
Seine Art zu denken,
sprechen,
handeln,
seine Wünsche.
In der EU kann ja seit 2018 jede Person per Gesetz alle Daten anfragen, die Unternehmen wie Facebook oder Google über die Person gespeichert haben. Und mit diesen Daten haben drei Künstlerinnen dann ein Experiment gestartet. Die drei Künstlerinnen, das sind Cosima Terras.
Ja, ich bin Cosima.
Hans Block.
Genau, ich bin Hans Block.
Und Moritz Riesewiek.
Ich bin Moritz Riesewiek.
Die drei kommen eigentlich eher vom Theater oder haben einen Theaterhintergrund, aber sie beschäftigen sich in ihren Arbeiten schon sehr lange damit, komplexe und intransparente digitale Prozesse greifbar zu machen.
Denn ganz oft werden genau die ja kaum sichtbar, weil sie sich im Verborgenen abspielen, weil die Implikationen nicht klar werden und weil die gesellschaftlichen und menschlichen Auswirkungen so nicht auf den ersten Blick klar werden.
Gemeinsam sind sie die Gruppe
Laokoon.
Also vor 3 Jahren hatte die Gruppe mit ihrem Debütfilm The Cleaners auf Filmfestivals schon einen ziemlich großen Auftritt. Da ging es damals um die Löscharbeiterin, die auf den Philippinen vor allem ja die Drecksarbeit für Konzerne wie Facebook erledigen und dort eben durch die ganzen Postings gehen und das löschen, was gelöscht werden muss. Ja, für diesen Film haben sie schon den Grimme-Preis gewonnen und ihr neues Projekt, das heißt jetzt Made to Measure.
Also seit einigen Jahren beschäftigt uns eigentlich schon die Frage, wie kann man das Thema der Daten oder des Datenschutzes so aufarbeiten, dass nicht ein Kommentar kommt von Menschen, die dann sagen, ja, was habe ich schon zu verbergen, wenn ich dort die Cookies einwillige oder wenn vielleicht auf den Apps irgendwelche SDKs mitlesen und Daten weiterleiten. Und seit einigen Jahren gibt es auch immer wieder Studien, wie 2015 von der Cambridge University beispielsweise, wo dann so Mythen geboren werden, die da heißen, auf der Grundlage deines Verhaltens online, zum Beispiel deiner Facebook-Likes, können wir Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit ziehen, die vielleicht sogar viel mehr verraten über dich, als es engste Freunde, Familienmitglieder, PartnerInnen wissen könnten. Und wir wollten genau das eigentlich einmal austesten. Stimmt das eigentlich? Also was speichert eigentlich dort Google, Facebook, Instagram und Co. täglich über uns, wenn wir im Netz surfen? Und was sagt das über uns aus?
Also das heißt, ich gebe dir jetzt zum Beispiel alle meine Google-Daten der letzten Jahre und du versuchst mir dann nur über diese Daten zu sagen, zum Beispiel welche politische Gesinnung ich habe, welche sexuelle Orientierung, wo ich gerade meine, irgendeinen Ausschlag entdeckt zu haben, wann ich arbeite, wann ich schlafe, all das.
Ja, genau. Oder auch mit wem du zusammen bist oder was in deinem Leben gerade so passiert eigentlich. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Diese eigenen Daten bei Facebook, Instagram oder Google abrufen, das haben schon ziemlich viele andere getan. Journalistinnen zum Beispiel, die mit diesen Selbstversuchen zeigen wollten, wie viel diese Konzerne tatsächlich über uns wissen und sammeln. Dann diese Selbsterfahrungsartikel als, ich sage jetzt mal, Schocktherapie, das hat man eine Zeit lang zuhauf gelesen. Vor allem nach dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung war das so ein ganzes Genre, also dieses Gesetz, das dieses Recht auf Auskunft in der EU überhaupt erst eingeführt hat. Na, aber die Gruppe Laocoon, die geht jetzt noch einen Schritt weiter. Und sie haben ganz bewusst eben nicht ihre eigenen Daten angefordert.
Wir wollten es mit anderen Daten machen als unsere eigenen, die wir tatsächlich auch selber runtergeladen haben und eingesehen haben, um uns daran zu gewöhnen und zu verstehen, was zu sehen ist. Weil wir gemerkt haben, es geht eigentlich nicht darum, zu finden, was man schon selber über sich weiß, sondern das zu finden, über das man eigentlich selber gar keinen, das man über sich selber nicht kennt. Also die Daten von Fremden, die kann man auf eine Art und Weise einlesen, die uns im Grunde ein Bild von jemandem gibt, ein Bild, das dem anderen Menschen auch selber fremd ist. Und das fanden wir besonders interessant. Dass uns Leute diese Daten geben, wir waren uns gar nicht sicher, ob das funktionieren würde. Wir haben einen Aufruf gestartet und Werbung geschaltet.
Du gibst uns deine Daten und wir sagen dir, wer du wirklich bist.
Chaque jour, quand tu utilises ton portable, les applications, tu vas sur Internet.
Und waren eigentlich sehr erstaunt, wie viele Leute, über Hunderte, uns freiwillig ihre Daten gegeben haben, dass wir sie einsehen können.
Mich interessiert nochmal dieser Aufruf. Also ihr habt dann selbst Anzeigen geschaltet und habt einen Aufruf gepostet. Auf welchen Plattformen war das dann? Auf Facebook oder wo habt ihr das gemacht?
Ja, genau. Solche paradoxalen Momente interessieren uns ja immer in unserer Arbeit. Also dann auch genau diese Orte zu nutzen, die wir ja zugleich auch in Frage stellen, kritisieren, beobachten. Und zu denen gehört natürlich Facebook, gehört Instagram. Also haben wir genau da diesen Aufruf gestartet und haben den auch tatsächlich angelehnt an ähnliche Anzeigen, die dort so erscheinen von ja oftmals Datenkraken, die dann dort versuchen, sich zu tarnen als einen happy-peppy Datenexperiment oder irgendwelche Dinge, die dir sagen, wie deine Persönlichkeit aussieht oder so. Also haben auch die gleichen Slogans benutzt, im Grunde so eine Art Mimikry gespielt dort. Haben auch ganz gezielt Leute getargetet, die sich für solche Persönlichkeitstests und so weiter interessieren. Haben im Grunde dann Menschen klargemacht, naja, das ist jetzt hier nicht x-fachste Aufruf, irgendwem deine Daten zu geben, damit derjenige die für Marketingzwecke ausnutzen kann, sondern wir wollen den Spieß umdrehen und haben Leute darüber aufgeklärt, dass man ja seit einigen Jahren jetzt das Recht hat, in Europa seine persönlichen Daten von Unternehmen wie Google und Facebook abzufragen, was ja mit ein paar Mausklicks geht. Und die Menschen haben dann die Daten bekommen und uns auf datenschutzsichere Weise Weise weitergeleitet. Und ich glaube, dieses Angebot oder diese Wette zu sagen, wir erschaffen für einen von euch einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin, das war dann so der letzte Anstoß, den es ja oft braucht, um auch tatsächlich mal von so einem Recht wie dieser Datenabfrage Gebrauch zu machen.
Okay, Moment. Das mit der Doppelgängerin musst du mir jetzt nochmal genauer erklären. Also wie funktioniert dieses Experiment?
Also genau, Sie haben ja am Anfang diesen Aufruf gepostet und ganz viele Personen dazu aufgerufen, Ihnen eben diese Daten zu schicken. Und zwar anfangs eigentlich sowohl von Facebook und von Google. Und dann haben Sie sich aber dazu entschieden, nur die Google-Daten zu verwenden. Erstmal, weil es wahnsinnig viele war und weil es tatsächlich auch etwas realistischer ist, weil ja zum Beispiel Google ja auch nicht ohne weiteres einfach auf die Daten von Facebook zugreifen kann. Sie wollten gucken, ließe sich theoretisch nur aus den Daten, die Google hat, also zum Beispiel aus diesen Suchanfragen, ist es daraus möglich, ein Bild zu gewinnen, mit dem man das Leben dieser Person wirklich schon bis ins Detail nachstellen kann. Das ist ja im Grunde das Experiment oder diese Wette, die sie aufgestellt haben. Und das haben sie dann versucht zu tun. Also versucht, die Biografie einer Person aus den Daten rauszulesen und daraus eine Doppelgängerin zu erstellen. Also tatsächlich das Leben dieser Person nachzuspielen. Ja, und damit das tatsächlich funktionieren kann, weil die Leute haben ihnen natürlich nicht anonym diese Daten geschickt. In den Daten stehen ja auch alle möglichen persönlichen Daten mit drin. Das heißt, die mussten sich von einem Team erstmal diesen Datensatz überhaupt so aufbereiten lassen, dass sie eigentlich künstlich blind gemacht werden. Also dass da wirklich tatsächlich kein Name, auch keine persönlichen Nachrichten und so weiter drin sind, aber auf jeden Fall keine Informationen, die verräterisch gewesen wären, weil sie ja selber beweisen wollten, wir ohne das Geschlecht zum Beispiel der Person zu kennen, können wir aber sagen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es ein anderes Geschlecht. Also wir wissen eigentlich nichts über diese Person, außer dem, was Google eben auch weiß, und können aber tatsächlich ganz viel über die rekonstruieren. Wie habt ihr denn daraus einen Datensatz ausgewählt? Also ich stelle mir gerade vor, wie man dann davor sitzt vor diesem riesigen Haufen, Stapel von Optionen, und habt ihr dann, wie man eben Bewerbungen liest, euch tatsächlich dann diese Datensätze angeschaut und geguckt, oder hattet ihr dann eine Shortlist von Leuten? Also wie habt ihr das geschafft, da eine Person daraus auszuwählen oder deren Daten auszuwählen?
Das war tatsächlich sehr witzig und überraschend für uns, weil wir haben sofort Affinitäten gehabt für die Datensätze. Es gab Datensätze, die haben uns einfach reingezogen und wir waren neugierig, die haben mit uns gesprochen. Und es waren welche dabei, wo wir dachten, oh, diese Person kennen wir, das könnte auch ich sein. Und die haben wir eigentlich sofort wieder auf die Seite gelegt, weil wir dachten, diese Muster, die würde ich auch hinterlassen, die interessieren uns nicht so sehr. Finden wir vielleicht einen Datensatz mit Muster, die wir nicht verstehen, die wir nicht auf Anhieb irgendwie deuten können. Und da gab es tatsächlich eine Shortlist so von 5 Datensätze, wo wir uns gedacht haben, welche von diesen 5 ist denn vielleicht der, wo wir am meisten Lust hätten, uns zu vertiefen, auch künstlerisch drüber nachzudenken. Und dann war eigentlich die letzte Entscheidung ziemlich pragmatisch. Der Datensatz Nummer 25 war der längste Datensatz, der tatsächlich über 5 Jahre ging und wo am meisten Daten vorhanden waren. Und für uns natürlich die spannendere Herausforderung zu sagen, was da drinnen ist eigentlich Rauschen, was ist Signal, was können wir da drinnen lesen? Und deshalb haben wir diesen Datensatz ausgewählt.
Was waren denn die Signale, die da mit euch gesprochen haben? Also was waren so Punkte, die euch reingezogen haben in diesen Datensatz?
Definitiv Disruption in diesem Datensatz. Also dieser Datensatz war gekennzeichnet davon, dass es Wandel gab. Der Anfang in 2015 war in einem anderen Land. Da war eine andere Beschäftigung vorhanden. Die alltäglichen Routinen waren ganz andere im Vergleich zu 2020, wo auf einmal der Datensatz sich um ganz, ganz neue Themen gedreht hat. Und wir haben uns sofort gefragt, wie ist sie denn von 2015 auf 2020 zu diesem Punkt gekommen? Was ist denn dazwischen passiert?
Die drei sprechen im Gespräch immer wieder von diesen Google-Daten als eine Art Drehbuch, das sie verwendet haben. Und sie nehmen die Sache mit dem Drehbuch auch wirklich sehr ernst. Was sie dann nämlich machen, ist, sie casten im nächsten Schritt eine Schauspielerin, das ist die Österreicherin Nathalie Köbli. Und die soll sich mit Hilfe der Daten so tief wie möglich in diese ihr eigentlich unbekannte Person einfinden und versuchen, ihr innerlich wie äußerlich denkbar nahe zu kommen. Also da geht es tatsächlich auch um solche Fragen wie, welche Frisur hat die wohl? Wie groß und schwer ist sie eigentlich? Und dann fängt Nathalie Köbli eben an, tatsächlich sich zu verwandeln in diese Person.
Ja, wir stammen ja aus dem Theater, also es liegt uns nicht fern, mit Schauspiel zu arbeiten. Aber hier in diesem Fall hat uns vor allem Folgendes interessiert. Man hat ja bei dem Datensatz eines Menschen immer Lücken, Datenlücken. Also sei es, dass ein Mensch eine Weile nicht eingeloggt war bei Google und deshalb Google das nicht mitschneiden konnte, sei es, dass man vielleicht eine Zeit lang gar nicht im Internet unterwegs war und deshalb keine Daten hinterlassen hat. Und solche Lücken werden ja dann von Unternehmen wie Google oder Facebook aufgefüllt durch Abgleich der Einzeldatensätze mit den sogenannten digitalen DoppelgängerInnen aus aller Welt. Das heißt, Menschen, die solche Ähnlichkeiten in ihren Daten aufweisen, was so Routinen und Muster angeht, dass man die Lücken der Einzelperson auffüllen kann mit dem Wissen um das Verhalten dieser DoppelgängerInnen. Und genau diese Big Data hatten wir ja in dem Fall nicht. Das heißt, wir konnten ja jetzt nun nicht wie Google oder Facebook davon Gebrauch machen, auf all diese anderen Datensätze mit vergleichbaren Mustern zurückzugreifen und mussten uns deshalb anders aushelfen. Und da kam jetzt die Kulturtechnik des Schauspiels ins Spiel. Denn was die Schauspielerin gemacht hat, ist, dass sie zum Teil der Datenanalyse geworden ist. Das heißt, überall da, wo Lücken in dem Datensatz geblieben sind, auch nach der Datenanalyse, nach der semantischen Analyse und was wir alles durchgeführt haben mit der Hilfe einer Datenanalystin, Letty aus Berlin, all diese Lücken konnten wir dann auffüllen mit Reenactment, also indem die Schauspielerin sich in die noch fragmentarischen Situationen auf einer Bühne begeben hat und da im Grunde erlebt hat, naja, okay, wenn es diesen Moment gibt und diesen Moment, dann fühlt es sich plausibel an, dass dazwischen das passiert ist. Und so haben wir uns im Grunde dieses Potenzial erobert, das sonst nur Google und Facebook und andere Datenunternehmen haben durch den Abgleich mit Big Data.
Hatte sie da freie Hand? Also habt ihr gesagt, schau, es gibt kein Drehbuch, das ist der Datensatz und du hast jetzt die Interpretationsfreiheit, dir zu überlegen, was passiert denn in diesen Lücken, über die wir keine Daten haben?
Also die Vorbereitung lief im Grunde sehr penibel ab. Also wir hatten ja kein Drehbuch am Anfang, wie man es sonst hat, wenn man jetzt einen Film dreht oder ein Theaterstück aufführt, sondern wir hatten lediglich diesen Datensatz. Und wir mussten dann mit Hilfe von sowohl unserem eigenen Wissen, was wir uns angeeignet haben, als auch mit dem Wissen von Datenanalysten, DatenwissenschaftlerInnen uns erschließen, was in diesen Daten eigentlich steht und wie man diese zu deuten hat. Und uns war wichtig, in erster Linie jetzt nicht einfach wild und persönlich zu interpretieren, sondern tatsächlich ziemlich genau diese Methoden durchzuziehen, die beispielsweise auch Google anwendet. Also sprich eine semantische Analyse mit dem ganzen Text vom Beispiel der Google-Suchen. Also wenn man jedes Wort einer bestimmten Kategorie zuordnet, einem bestimmten Interessengebiet, dann erscheint, wenn man einen Algorithmus über diesen Datensatz laufen lässt, ein ganz anderes Bild, als wenn man das vielleicht händisch durchblättert. Dann sieht man in bestimmten Zeiträumen, in dem Fall beispielsweise 2015, gab es eine ganz große Menge an Wörtern, die dem Interessengebiet der Küche, der Patisserie, dem Arbeitsleben zugeordnet wurden. Und zu einem anderen Zeitpunkt waren es Begriffe, die der Kategorie Krankheit zugeordnet wurden. Dann wurde plötzlich sichtbar, dass mit diesem Moment der Krankheit auch ein anderes Interessengebiet auftauchte, nämlich der Spiritualität. Also der Esoterik. Und man sieht vor allem, man sieht dann plötzlich Verbindungen, Korrelationen, die man so mit dem menschlichen Auge gar nicht hätte sehen können. Und das hat uns interessiert, vor allen Dingen diese Methodik durchzuführen, um zu einer Interpretation zu kommen. Und die kleinen Lücken, die dann noch vorhanden waren, die war, so wie Moritz beschrieben hat, dann tatsächlich auf der Bühne beim Spielen, beim Durchleben, beim die Daten in Fleisch und Blut übersetzen auf die Bühne bringen, wurden dann noch gelöst. Und da ging es auch wirklich einfach um den plausibelsten Weg zwischen zwei Datenpunkten diese Lücke zu füllen.
Ja, um diese Lücken zwischen den Datenpunkten zu füllen, geht die Gruppe dann auch tatsächlich sehr weit. Also die Protagonistin, das wird klar, arbeitet zu Beginn scheinbar als Patissier in einem Londoner Sterne-Restaurant, in einem gehobenen Restaurant. Und man sieht eben in den Daten, wie sie davor Sonnenaufgang schon googelt, Rezept für Pistaziencreme oder Anleitung zum Eisnocken abstechen. Und dann fangen sie tatsächlich an, Kulissen zu bauen. Also diese Szenen in der Sterneküche oder auch in der Wohnung, in der vermeintlichen Wohnung der Protagonistin, das wird alles als Kulisse nachgebaut und die Schauspielerin spielt dann eben bestimmte Szenen in diesen Kulissen nach, so wie sie sich das vorstellt, wie sie sich eben zugetragen haben könnten. Und nachdem sie eben all diese Szenen gedreht haben, ist es dann Zeit für den nächsten Schritt im Projekt. Und zwar nehmen sie dann Kontakt auf mit der Protagonistin. Und dazu schicken sie ihr nicht einfach eine E-Mail, sondern sie schalten eine Anzeige auf Instagram.
Kommt dir das bekannt vor? Und das? Ziehst du dir hin und wieder eine Engelskarte? Spielst du auch Gitarre und singst? Wenn du bist wie ich, oder besser, ich wie du, dann melde dich bei mir. Pfiati! Wir haben eine Werbung geschaltet, in der Hoffnung, dass sie dich erreicht. Wir haben zwar nicht deinen Namen gekannt, auch nicht deine Social Media Accounts, aber wir haben gewusst, wie der Algorithmus dich findet. Alter, Geschlecht, detailliertes Targeting, Sport, Diät, Fitness.
Also die Person, die Experimentteilnehmerin, wusste ja, dass sie uns ihre Daten gegeben hatte und wir hatten natürlich auch ihr Einverständnis eingeholt, diese Daten auf der Bühne zu Leben zu bringen. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Werbung geschaltet haben, wusste sie zwar nichts von der Einladung, zu einer Begegnung zu kommen, nach Wien und ihre Doppelgängerin kennenzulernen, aber sie wusste ja schon, dass sie Teilnehmende ist bei dem Projekt. Mit der Werbung wollten wir eigentlich nochmal überprüfen, wie nahe sind wir gekommen? Können wir mal den ersten Test beantworten, nämlich sie so targeten auf so einer präzisen Art und Weise, dass wir uns sicher sind, dass nur sie es kriegt? Wir wollten, dass der kleinste Nummer an Menschen diese Werbung bekommen und dass sie darunter ist und haben im Grunde dank geografischer Lokalisierung plus Alter und plus ganz viele andere Charakteristiken im Grunde sichergestellt, dass sie die Werbung bekommt und das war sehr, sehr witzig, weil sie hat sich ganz lange nicht gemeldet und wir waren richtig besorgt und haben uns gedacht, das gibt's doch nicht, wir können doch nicht so daneben gelegen sein, sie muss es bekommen haben und dann hat sie sich endlich gemeldet und gemeint, ja, sie sieht die Werbung schon die ganze Zeit, hat aber nicht sofort verstanden, dass sie von uns ist, dachte, das ist vielleicht ein alter Kollege, der alte Ideen von ihr geraubt hat in der Domäne der Patisserie und deswegen hat sie sich nicht gemeldet, weil sie es nicht deuten konnte, dass es von unserem Projekt stammte. Und war dann richtig erschrocken, als sie verstanden hat, okay, das ist es, das, jetzt bin ich dran, jetzt komme ich zu dieser Begegnung nach Wien und muss meine Doppelgängerin kennenlernen.
Und was habt ihr in diesem Clip, also was habt ihr gesagt in der Werbung oder was hat sie da drin gesehen? Kannst du das nochmal beschreiben?
Also wir haben im Grunde Teile ihres Lebens, das wir ja schon verfilmt hatten auf der Bühne, zusammengeschnitten und bestimmte Merkmale oder bestimmte Begebenheiten aus ihrem Leben, wo wir lange drüber nachgedacht haben, was ist jetzt eigentlich auch einzigartig, weil viele Sachen, die man vielleicht so erlebt, sind ja gar nicht so einzigartig. Das könnte auch mein Nachbar sein, das könnte auch eine x-beliebige andere Person sein und haben uns versucht, auf die Punkte zu spezialisieren in ihrem Leben, die vielleicht wirklich nur ihr passiert sind. Beispielsweise gab es eine sehr lustige Situation, die uns am hatte in dem Datensatz, wo wir merkten, plötzlich nachts sucht sie in Google, dass ein Gecko in ihrem Zimmer ist und sie wusste nicht, was sie machen sollte und googelte lange, können die beißen, sind die giftig, darf ich die anfassen? Und man merkte, dass sich so über eine Stunde lang im Grunde ein Kampf, ein Konflikt mit diesem Gecko abspielte und sie Angst hatte, irgendwie ihm nahe zu kommen. Und das haben wir auch verfilmt, diese Szene, wie die so stattgefunden haben könnte und wie sie versucht, irgendwie diesen Gecko aus ihrer Wohnung zu bekommen. Und diesen Teil haben wir beispielsweise in die Werbung gepackt, weil wir dachten, okay, das passiert vielleicht nicht vielen oder darin könnte sie sich erkennen. Genauso wie sie sich auch darin erkennen könnte, dass sie eine Chefpatissierin ist, was ja auch nicht jeder ist, ist kein alltäglicher Beruf. Auch das haben wir genutzt in der Werbung, damit sie sich darin erkennt.
Das heißt dann also, Sie haben es geschafft, nur durch die Daten, also die Google-Daten, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen. Das heißt, Sie hatten den Namen nicht, auch die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, das hatten Sie alles nicht, sondern Sie haben gezielt eine Anzeige gemacht und diese Anzeige hat dann die Protagonistin gesehen.
Genau, Sie haben quasi das Targeting dieser Anzeige so eng zugeschnitten auf den Standort, das Geschlecht und alle möglichen anderen Eigenschaften dieser Person, dass eigentlich klar war, okay, diese Anzeige wird jetzt wahrscheinlich nur noch sehr wenigen Personen ausgespielt werden und sie muss die Anzeige eigentlich zu sehen bekommen.
Okay, das heißt, Sie haben jetzt die Doppelgängerin, Sie haben die Protagonistin. Die Doppelgängerin weiß ganz viel über das Leben der Protagonistin. Was passiert jetzt?
Ja, jetzt ist es Zeit für das große Finale dieses Experiments, das Gipfeltreffen, wenn man das vielleicht so nennen will. Also die Begegnung von Original und der Doppelgängerin, die Sie geschaffen haben.
Wir waren extrem nervös haben uns natürlich große Gedanken gemacht, weil letztlich ja niemand wahrscheinlich so ein Experiment bisher in der Weise durchgeführt hat und deshalb auch keine Erfahrungen da sind, was das mit einem Menschen macht, wenn man auf einmal mit 5 Jahren präziser Daten über das eigene Leben konfrontiert ist und das nicht nur in abstrakter Weise, sondern auf einmal damit konfrontiert ist, dass da ein anderer Mensch vor einem sitzt, der behauptet, in dem Fall Sie, sei dieser Mensch und wisse mehr über das Leben als man selbst. Das ist ja einfach eine wahnsinnig irrwitzige Behauptung. Und was das auslöst bei einem Menschen, das konnte natürlich keiner von uns gänzlich überblicken. Entsprechend aufgeregt waren wir, haben uns natürlich auch abgesichert, auch psychologische Betreuung organisiert für den Fall der Fälle. Es war dann extrem emotional für uns alle zu beobachten, was dann passiert ist.
Man muss sich einfach vorstellen, wir haben ein halbes Jahr lang ein Leben erforscht, also durch den Datensatz ein Leben erforscht und fühlten uns dieser Person selbst auch als MacherInnen total nah. Also es ist ja eine total seltsame Situation, plötzlich einem Menschen zu begegnen, von dem man sehr, sehr viel weiß, dem man eigentlich sehr in sein Herz geschlossen hat über die letzten Monate, den man aber noch nie zuvor gesehen hat und wo man weiß, dass diese Person mich selber oder uns als Team gar nicht kennt. Und das war natürlich so eine Situation haben wir einfach noch nie erlebt in unserem Leben und deswegen war die auch so aufregend und so unkalkulierbar und tatsächlich diese Minuten und Stunden, bevor diese Begegnung stattgefunden hat, wir waren alle nervliche Wracks.
Ich glaube, für Nathalie Köbli war das tatsächlich am stressigsten, weil sie sich auch am meisten verantwortlich gefühlt hat, diese Geschichte gut rüberzubringen und im Grunde eine gute Wächterin zu sein für diese Erzählung und ihr da gerecht zu werden. Und hatte auch sehr das Bedürfnis, hat sie immer wieder betont, ihr auch mal Informationen über sich zu geben, dass diese Balance wieder hergestellt wird, diese Ungleichheiten an Informationsfluss.
Und hat sie das dann auch getan?
Ja, sie hatten einen sehr langen Austausch am Ende der Begegnung und glaube, sind noch immer in Kontakt, soweit ich weiß.
Aber es war dann im Anschluss, ne? Weil währenddessen ist sie nicht aus der Rolle gefallen, sondern hat dann quasi diese Performance aufrechterhalten.
Man sieht ganz kurz bei der Webseite ein kurzer Moment am Ende der Begegnung, wo tatsächlich die Rolle bricht. Das ist ganz spontan passiert, da hatten wir überhaupt keinen Einfluss darauf. Da haben sie einfach beide entschieden, das reicht jetzt und sind aus den Rollen gefallen, ganz langsam. Und es war sehr, sehr interessant zu beobachten, weil sie hatten sich schon so sehr angeglichen aneinander, dass man dann auch für uns als Zuschauer nicht mehr klar war, sind sie sich jetzt so ähnlich oder haben sich dran gewöhnt, so ähnlich zu sein und können das nicht ganz ablegen.
Das Ganze klingt ja erstmal so ein bisschen lustig, fast spannend, wie so ein Detektivspiel. Ja, man versucht so viele persönliche Details über eine Person und das Leben dieser Person wie möglich zu erraten. Zum Beispiel, die Person geht regelmäßig joggen oder die Person fährt Auto. Oder sie benutzt einen Staubfischer der Marke XY und hat offensichtlich ein bisschen Putzfimmel. Aber dann kommt eben irgendwann so ein Bruch. Also man merkt, wie diese teilweise erstmal banal wirkenden Suchen, wie viel die eigentlich über den Menschen aussagen. Und aus ganz vielen harmlosen Suchen, zum Beispiel nach Nahrungsergänzungsmitteln oder eben Sportprogrammen oder Kalorien, ergibt sich dann nach und nach ein Bild. Zum Beispiel das Bild einer Essstörung. Oder man merkt dann, offensichtlich geht es da um eine Schwangerschaft. Oder es geht um Ängste, um Krankheiten, also um sehr viele Dinge, die man nebensächlich und ohne groß nachzudenken schnell in so eine Suchmaschine eingibt und die am Ende dann aber wie so lauter kleine Puzzlestücke zusammen ein sehr, sehr tiefgehendes Bild ergeben können. Also Google hat ja Daten dieser Art über eigentlich Abermillionen von Menschen. Aber wenn man dann wirklich diesen einen konkreten Datensatz über eine einzelne Person so vorgelegt bekommt, fühlt man sich beim Zuschauen schon so, als würde man sehr tief in die Privatsphäre eindringen. Das hat was sehr Voyeuristisches.
Ja, also das war uns auch von Anfang an wichtig, keinen Vertrag einzugehen in dem Sinne, dass die Teilnehmerin davon nicht mehr zurücktreten kann. Es war für uns von Anfang an klar, dass es immer die Möglichkeit für sie geben muss, zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe es mir anders überlegt, das ist mir doch zu heiß oder ich möchte einfach nicht mehr mitmachen. Diese Möglichkeit hätte es die ganze Zeit gegeben und gibt es auch immer noch im Übrigen. Das war uns wichtig, weil natürlich ist das eine Entscheidung, die man auch sehr schwer überblicken kann als Mensch. Also was heißt das, auf einmal sich so im Netz auch zu exponieren, ne? Das, also mit der Entscheidung an unserem Experiment teilzunehmen, hat die Experimentteilnehmerin natürlich auch gesagt, ich nehme in Kauf, dass jetzt sehr viele Menschen da draußen wissen um diese Muster, die ich gezeigt habe in der Vergangenheit. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den sie selbst auch in Interviews mit uns immer wieder betont hat, ist, dass sie sehr daran glaubt, dass es ein Recht auf Veränderungen gibt. Also, dass es ein Recht gibt zu sagen, ja, das war ich gestern, das bin ich heute aber nicht mehr, ich habe mich verändert. Und dabei offen damit umzugehen, dass es diese Vergangenheit gibt, ist ja auch keine kriminelle Vergangenheit, es ist ja eine Vergangenheit, wo man verletzlich war, wo man eine Schwäche gezeigt hat, wo man ein Muster gezeigt hat, über das man jetzt hinausgewachsen ist, damit auch offensiv umzugehen. Und letztlich muss man ja sagen, vielleicht ist das auch nur ein Anfang, der uns auch sagen könnte, okay, wir alle haben ja diese Phasen im Leben, wo wir uns mal schwach fühlen, labil fühlen, wo wir mehr oder weniger verletzlich sind. Die einen Menschen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Das heißt, wir alle sind ja davon betroffen, dass Unternehmen wie Google oder Facebook diese Momente erfassen können und dass sie weiterleiten können, diese Informationen an Werbetreibende, die uns genau in diesen Schwächemomenten targeten können. Also es gab vor wenigen Jahren den Fall, dass Facebook Schlagzeilen damit gemacht hat, dass sie experimentieren damit, an Werbetreibende die Information zu geben, wann Teenager sich wertlos oder orientierungslos fühlen. Wir wissen, dass Google mit diesen Kategorien arbeitet, wo sie Menschen mit Interesse an Depressionen oder Menschen mit Interesse an Suizid Werbetreibenden nennen, damit Werbetreibende diese Schwächen ausnutzen können. Das alles ist real, das alles ist da und wir glauben, dass das auch ein Anlass war für unsere Teilnehmerin zu sagen, das geht nicht, ich will für diese Schwächen nicht ausgenutzt werden, ich will an diesem Experiment teilnehmen, um quasi mich hier hinzustellen und zu sagen, so, ja, ich hatte diese Schwächen, aber es ist noch lange kein Grund für euch da draußen, diese Schwächen auszubeuten, sondern lasst uns mal lieber darüber ins Gespräch kommen, wer diese Schwächen noch hat, nämlich wahrscheinlich ganz viele von euch da draußen wie wir uns gemeinsam schützen können dagegen, dass diese Vulnerabilitäten ausgebeutet werden.
Uns war das Experiment deswegen als Ausgangspunkt so wichtig, damit man eben den Menschen ein Bewusstsein dafür gibt, was das eigentlich bedeutet, täglich Spuren im Internet zu hinterlassen. Und dieses doch ziemlich abstrakte Thema der Daten, der Weitergabe von Daten, einmal so erfahrbar werden zu lassen, dass man eben nicht mehr diesen Satz sagen kann, mich betrifft's doch nicht oder mir ist das egal, sondern zu zeigen, nein, es betrifft uns eigentlich alle und da steckt eine ganz große gesellschaftliche Frage hinter. Wollen wir nicht eigentlich sollen wir nicht die Autonomie wieder zu uns zurückholen in der Beschreibung, wer wir sind? Denn diese Fremdbeschreibungen, die wir täglich im Internet in vielleicht homöopathischen Dosen zugespielt bekommen, indem wir Inhalte vorgeschlagen bekommen, indem wir Produkte vorgeschlagen bekommen, die uns immer irgendwie suggestieren, wer wir sind, wer wir sein sollen, die machen natürlich etwas mit uns, die verändern auch unsere eigene Wahrnehmung in einer Weise. Das war nämlich auch ein Punkt in diesem Experiment, der uns so total überrascht hat, aber den wir sehr wertvoll fanden, dass irgendwann unsere Fremdbeschreibung der Experimentteilnehmerin, also wie wir sie gelesen haben durch die Daten, ihre eigenen Erinnerungen, ihre eigenen Erfahrungen überschrieben hat. Also sie konnte sich am Ende des Experiments gar nicht mehr selbst richtig erinnern. Habe ich das jetzt wirklich erlebt oder habt ihr mir das gesagt? War das wirklich die Wohnung, in der ich gewohnt habe? Oder ist das das Bild, was ihr mir gezeigt habt, was sich schon in meiner Erinnerung festgesetzt hat, von dem ich glaube, dass das wahr war? Und genau dieser Prozess, den erleben wir ja natürlich in geringerer Form, aber tagtäglich, dass wir im Grunde Stück für Stück die Autonomie über unsere eigene Identität verlieren. Und mehr und mehr Bereiche unseres Lebens werden immer mehr algorithmisch durchsetzt, immer mehr Beschreibungen werden auf uns einprasseln. In anderen Ländern entscheiden Daten darüber, ob ich eine Wohnung bekomme, ob ich einen Kredit bekomme, ob ich beim Jobgespräch erfolgreich war oder nicht. Und genau diese algorithmische Fremdbeschreibung, die wollten wir mit diesem Projekt einmal sinnlich erfahrbar werden lassen, sodass Menschen, die sich mit diesen Themen vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben, einen Eindruck bekommen, was das eigentlich heißt.
Und vielleicht noch zusätzlich dazu, was uns am meisten eben überrascht hat, ist, wir hatten das Gefühl, wir haben ein bisschen die Antwort gefunden auf die Frage, warum glauben wir, dass wir nichts zu verstecken haben? Und wir glauben, dass wir nichts zu verstecken haben, weil wir nicht merken, was wir alles preisgeben. Es geht nicht um die expliziten Daten. Es geht nicht darum, dass man gegoogelt hat, wie viel kann ich denn abnehmen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn wir in den Google-Daten geschaut haben und nicht nur von unserer Teilnehmerin, sondern auch alle anderen, die wir gesehen haben, konnten wir Sachen feststellen, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass die Leute, die uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, keine Ahnung hatten, dass das in den Daten zu sehen ist, weil sie überhaupt keine Ahnung hatten, dass sie überhaupt dieses Verhalten aufweisen.
Du meinst Muster, die ihnen selber nicht bewusst waren, die sich aber aus den Daten herauslesen ließen.
Genau, und natürlich macht uns das extrem vulnerabel, weil wir können ja immer schon sagen, na gut, ich habe nichts zu verbergen, aber wir wissen halt nicht, dass wir dieses Muster hinter uns lassen. Das heißt, es macht uns natürlich noch mehr manipulierbar, weil wir gar kein Verständnis haben dafür, dass wir in dieser Sicht vulnerabel sind und manipulierbar sind.
Was auch tatsächlich eine Asymmetrie beschreibt. Also deshalb kann man eben auch nicht davon sprechen, naja, die Leute haben ja eingewilligt bei diesem berühmten Cookie-Banner, dass diese Daten genutzt werden, weil sie ja gar nicht wissen können, welche Korrelationen mit ihren Daten erstellt werden können und welche Informationen dann letztlich aus den Rohdaten gezogen werden können. Denn das ist ja der springende Punkt. Es geht eben, wie Cosima gerade schon beschrieben hat, es geht nicht darum, dass da Rohdaten eins zu eins weiterverarbeitet werden im Sinne von, dass man weiß, okay, da wurde jetzt ein Sucheintrag getätigt und das führt dann zu folgender Empfehlung. Sondern die Empfehlung kommt zustande durch die Verknüpfung dieser Rohdaten mit anderen Daten, mit Metadaten, mit einem Haufen anderer Daten, die diese großen Datenkraken eben zusammenführen können und die erst dann zu den Erkenntnissen über die Persönlichkeit eines Menschen führen, die dann wertvoll werden. Und das sind Korrelationen, die im Verborgenen erstellt werden, die eben ohne Einsicht der Öffentlichkeit erstellt werden. Und genau diese Intransparenz erzeugt eben diese Asymmetrie und letztlich diese unfaire Situation, dass ich als Einzelnutzer, Nutzerin beurteilen muss, will ich jetzt diese Rohdaten teilen oder nicht, ohne wissen zu können, was für Erkenntnisse letztlich daraus gezogen werden. Und das sorgt für eine Situation, wo eben nicht mehr der einzelne Mensch darüber entscheiden kann, ob er oder sie diese Daten wirklich teilen will oder nicht, sondern wo die Politik dafür sorgen muss, dass diese Disbalance, diese Asymmetrie der Machtverhältnisse beseitigt wird.
Und an einer Stelle geht es ja, glaube ich, auch darum, dass dann, das habt ihr ja auch im Film, im Projekt taucht das auf, dass es ja auch keine Möglichkeit gibt, Widerspruch einzulegen. Also dass es eben keine Instanz gibt, zu der man hingehen kann, um zu sagen, sorry, das Bild, das ihr von mir habt, das stimmt so nicht mehr, ich bin jetzt eine ganz andere. So dieses Recht auf Veränderung, das ihr eben auch angesprochen habt, dass das eigentlich zumindest auf dieser Ebene so nicht mehr gegeben ist.
Ja, und wir haben auch wirklich gemerkt, wie viel Macht wir hatten innerhalb dieses Experiments, weil wir haben im Grunde unserer Teilnehmerin gesagt, schau, du hast das und das in 2019 gemacht, und sie war ganz stark der Meinung, das war nicht in 2019, sondern in 2018 und es ist ein bisschen anders passiert. Aber die Daten haben eine andere Sprache gesprochen. Und dann war die Frage für uns, was ist jetzt wichtiger? Was wir glauben zu verstehen aus den Daten oder die vielleicht fehlerhafte, aber trotzdem viel wichtigere und richtigere Version der Fakten von der Experimentteilnehmerin. Weil das ist im Grunde etwas Menschliches, sich selber seine Geschichte zurechtzulegen auf eine Art, die uns eine Persönlichkeit gibt und eine Sicht auf die Zukunft, die uns hilft und die uns hilft uns zu entwickeln und weiter zu werden. Und wir wollten, die Daten halten einen zurück. Und wenn unsere Teilnehmerin sich entwickelt und eigentlich kein Interesse mehr hat an Diätkultur, sondern ein viel breiteres Interesse an Wissen allgemein, wird sie aber trotzdem immer wieder von Algorithmen genudged, sich weiterhin für Diätkultur zu interessieren. Und wenn man aber diese Gewohnheit schon in sich hat und diese, dass es einen beruhigt und dass es einen gut tut, sich immer wieder für dieselben Sachen zu interessieren, was wir alle Menschen haben, ist es natürlich super schwierig, sich von diesen Mustern zu lösen, wenn man immer wieder in die andere Richtung genudged wird.
Dann wird es natürlich besonders gefährlich, wenn ein Mensch, der beispielsweise eine Spielsucht entwickelt hat, wenn der immer wieder konfrontiert wird mit Spielen, bei denen man Geld einsetzt, dann ist das umso schwieriger für diese Person, aus diesem Muster herauszukommen. Und deswegen ist es eben besonders wichtig, diese Daten zu schützen, um eben Menschen, die gerade in einem schwachen Moment sind, die gerade eine Verhaltensstörung haben, davor zu schützen, dass sie nicht mehr aus ihrem Muster ausbrechen können, dass sie das Recht auf Veränderung haben, ein neues, ein anderes Leben zu leben.
Genau, also ihr sprecht ja eigentlich über die übergeordnete politische Ebene, nämlich was können wir oder was muss eben Politik tun, damit das nicht in der Verantwortung von einzelnen Leuten bleibt, ihre Daten zu schützen, weil sie das womöglich gar nicht können oder gar nicht überblicken können, was sie da alles preisgeben. Trotzdem, und das finde ich auch wichtig, trotzdem würde mich interessieren, wie sich eure Wahrnehmung im Laufe dieses Projektes nochmal verändert habt. Also wie war es vorher bei euch? Habt ihr viel Google-Produkte zum Beispiel benutzt und tut ihr das jetzt nicht mehr? Oder sagt ihr, ja, wir wussten vorher schon, um was es da geht und das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel getan bei uns. Was ist da passiert bei euch?
Naja, eine Sache, die wir ja schmerzlich erfahren mussten, ist, dass es gar nicht so einfach ist, tatsächlich diesen Datenkraken zu entkommen. Denn selbst wenn ich sehr bewusst bin im Umgang im Online-Netz, also beispielsweise keinen Google-Account habe, keinen Facebook-Account mehr aufmache, keinen Instagram-Account und so weiter, also diese großen Plattformen, wo wir ja wissen, dass die sehr viele persönliche Daten von uns abziehen, ist man trotzdem nicht gefeit davor, dass trotzdem diese Unternehmen von uns Daten sammeln. Denn allein wenn ich ein Handy habe, ein Smartphone mit verschiedenen Apps, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass in diesen Apps kleine Pixel, kleine Produkte von Google implementiert sind, die trotzdem unser Verhalten analysieren und Informationen über diese Apps weiterleiten an Google. Das heißt, auch Menschen, die niemals Google benutzt haben, bei denen ist es relativ wahrscheinlich, dass Google auch von ihnen Informationen gesammelt hat. Das ist natürlich erstmal relativ frustrierend und ist nicht der größte Ansporn, einen besseren Umgang im Netz zu finden, um nicht vielleicht Google Chrome zu benutzen, um vielleicht ein Mailprogramm zu benutzen, was sicherer ist, was datenschutztauglicher ist. Und deswegen ist natürlich die Erkenntnis umso wichtiger zu sagen, das ist etwas, was auf einer ganz anderen Ebene zusätzlich ganz dringend passieren muss. Die EU-Gesetze sind ja gar nicht so schlecht. Sie haben ja schon viele Regulierungen, die das eigentlich verbieten. Aber die Umsetzung dieser Gesetze, die findet einfach nicht statt. Es gibt kaum ein Unternehmen, was eine Strafzahlung zahlt, wenn sie erwischt werden, dabei Daten an Dritte weiterzugeben, die vielleicht nicht legal gewesen wären. Es gibt immer noch keine genügende Kontrolle darüber, dass im Realtime-Bidding auf großen Datenmärkten Daten an Data Broker weitergehandelt werden, wo man gar nicht weiß, was machen diese Data Broker eigentlich mit diesen Daten? Sind die an dieser Stelle geschützt? Da gibt es so viel zu tun auf einer politischen Ebene, und das war uns auch wichtig, mit diesem Projekt auch sichtbar zu machen, dass das eben nicht nur vom Einzelnen oder der Einzelnen zu lösen ist. Und deswegen haben wir das gemacht.
Okay, das Ganze ist jetzt also ein relativ komplexes Projekt. Was kommt denn dann am Ende eigentlich raus?
Genau, also diese super aufwendige Recherche, das Endergebnis sind eigentlich zwei verschiedene Formate, die das Trio daraus entwickelt hat. Das eine ist ein 45-minütiger, relativ klassischer Dokumentarfilm, der eben in der ARD-Mediathek auch zu sehen ist. Und dieser Film ist wirklich ein sehr beeindruckendes Zeugnis. Also selbst für Menschen wie uns, würde ich sagen, die sich ja vermeintlich schon lang und auch relativ abgeklärt mit diesen Themen wie Datenhandel, Profilerstellung und Microtargeting beschäftigt haben, ist das wirklich sehr eindrucksvoll, das alles nochmal so erzählt zu bekommen. Aber gleichzeitig gibt es noch ein anderes Format, das noch ein bisschen weiter in die Tiefe geht, und zwar so eine interaktive Webseite, auf der man in diese Geschichte nochmal ein bisschen anders eintauchen kann. Und da kann man nämlich, wenn man sich da durchklickt als Besucherin, auch tatsächlich selbst anfangen, in den Datenpunkten zu suchen, und bekommt nochmal so ein anderes Gespür dafür, wie viel Google eigentlich wirklich erfährt über diese Person. Und am Ende, also nach der ganz großen Begegnung der Doppelgängerin, kommt dann noch unvorhergesehener Twist in der Geschichte, aber den will ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern, weil ja vielleicht tatsächlich die eine oder andere sich das gerne noch angucken will.
Das war der Podcast von netzpolitik.org. Recherche und Redaktion von Chris Köver. Schnitt und Produktion von mir, Serafin Dinges. Titelmusik und Thema von Thomas Schlunk. Weitere Musik von mir. Außerdem im Team Öwünsch Gewenneschück. netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, findet ihr alle Infos auf unserer Website. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Per Mail oder als Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.